Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds, the Pit Unplugged, dem Podcast auf metal.de, in dem wir nicht nur über Musik sprechen, sondern auch darüber, was sie zusammenhält. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Heute geht es um Zusammenarbeit, Vertrauen und um die Frage, wie eine Musikbranche aussehen kann, die weniger von Ellenbogen und mehr von Schulterschluss geprägt ist. Zu Gast habe ich heute Mario Radetzky vom Munich Warehouse und Mirko Gläser von Uncle M. Zwei Labelinhaber, die mit dem Projekt Blind Date bzw. dem Blind Date Sampler bewusst Kontrolle abgegeben haben, um Raum für echte Kollaboration zu schaffen. Wir sprechen heute über dieses Projekt, aber ich möchte auch mit euch über größere Fragen sprechen. Zum Beispiel, wie arbeiten wir eigentlich in der Musikbranche zusammen? Warum konkurrieren wir oft, wo Kooperation möglich wäre? Und wie könnte ein anderes Selbstverständnis aussehen jenseits von Macht, Gier und Isolation? Große Themen, die ich da mitgebracht habe. Mario und Mirko, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo. Hallo auch von mir. Hallo.
Okay, bevor wir über die größeren Zusammenhänge sprechen, lasst uns bei dem Projekt anfangen, das uns heute zusammenbringt, der Blind Date Sampler. Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, in dem aus einer Idee plötzlich ein konkretes Projekt wurde?
Ja, wir müssen dazu sagen, Mario und ich, wir sind in einem mal regelmäßigeren, mal unregelmäßigeren WhatsApp-Austausch. Mal ist es nur so, dass wir uns Songs hin und her schicken, wenn ich am Deich spazieren gehe und irgendwie einen neuen Song höre, den ich glaube, den Mario mal hören sollte. Manchmal tauschen wir uns einfach mal so aus im Alltag über Ideen, die wir haben. Und wir kennen uns echt schon ewig, seit 15 Jahren oder so, würde ich sagen. 10, 15 Jahren. Ich wollte es vorher recherchieren, wann wir uns kennengelernt haben. Ich habe es versäumt. Aber
2015. Ich hab's rausgefunden, ja.
11 Jahre, krass. Und wir haben immer mal wieder Ideen, dass wir was miteinander machen wollen, was wir im Alltag nicht hinkriegen. Und ausschlaggebend für das Blind Date-Projekt war, dass ich mit vielen meiner Bands gesprochen habe über die Bands von Mario, die ich allesamt total schätze. Also Mario hat wirklich ein Goldnäschen, was die Bands auf seinem Label angeht. Und ich meinen Bands gesagt habe, so ey, ihr müsst doch mal mit diesen und diesen Bands mal was zusammen machen. Und die sagten, so kenne ich alle nicht. Und ich glaube, bei Marios Bands war es teilweise ähnlich. Und uns trennt so ein unsichtbarer Weißwurst-Äquator von Norddeutschland zu München. Und den wollten wir einfach durchbrechen. Und gesagt, okay, wenn die nicht von selbst auf die Idee kommen, dass sie super zueinander passen würden, dann müssen wir da irgendwie nachhelfen. Und aus der Idee ist dann erstmal in einem losen WhatsApp-Austausch der Blind Date Sampler geworden.
Und was hat euch persönlich an der Idee gereizt, die Bands zusammenzubringen, ohne dass sie vorher wissen, mit wem sie zusammenarbeiten?
In allererster Linie, also ich fand die Idee total super, als sie mir Mirko vorgeschlagen hat. Und ich schätze Mirko auch total, ich schließe mich da den lieben Worten sehr gerne an, weil Mirko macht das ja alles schon eine Weile länger als ich. Und ich kann mich immer wieder an ihn wenden, wenn ich Fragen habe oder wenn ich irgendwie mal nicht weiter weiß mit irgendeiner spezifischen Sache. Und gerade mit kreativen Sachen ist es dann interessant, sich auszutauschen. Und da war der Gedanke, dass man in einen Raum oder in einen virtuellen Raum gepackt wird mit anderen MusikerInnen, von denen man gar nicht genau weiß, wie die ticken und wer die sind und was die machen, aber mit dem gemeinsamen Ziel, einen Song zu schreiben, das hat so ein bisschen den Reiz daran ausgemacht. Und ich merke immer wieder, dass wahnsinnig interessante Sachen dabei zustande kommen, wenn man mit MusikerInnen zusammen ist, mit denen man sich vielleicht im ersten Moment nicht ausgesucht hat oder vielleicht dann auch eben überrascht wird und dann sagt, okay, wir sind jetzt in einem Raum oder wir sind jetzt in einer Session gelandet, wir machen jetzt was zusammen und gucken mal, wie vielleicht auch das eigene Bandprojekt ganz anders klingen kann. Und das hat den Reiz daran ausgemacht, dass man den Bands erstmal nicht sagt, wer ist jetzt eigentlich involviert, damit man erstmal den grundlegenden Bock spürt, einen Song zu machen, so egal mit wem. Und wir wussten ja, im Hintergrund wussten wir ja, welche Bands involviert sind und wir wussten natürlich, wer passt mit wem zusammen oder was könnte interessant sein. Welche Bands wollen wir gerne mal zusammen auf einem Song hören?
Und nach welchen Aspekten habt ihr das dann ausgesucht? Welche Band mit wem zusammenarbeitet? Also sozusagen, ihr habt das so ein Stück weit kuratiert, habe ich jetzt rausgehört.
Genau. Also ich glaube, bei manchen Bands, Konstellationen, ging es eher darum, gleich zu gleich zu bringen, wo wir glauben, ey, die müssen mal unbedingt was zusammen machen. Die passen so gut zueinander von der Denkweise, von dem Sound, von der Struktur, haben aber noch nie zusammen gearbeitet. Bei manchen anderen Songs auf dem Sampler entsteht der Reiz, glaube ich, eher auch durch die Distanz der Bands zueinander, musikalisch wie inhaltlich. Also ich denke da bei der Distanz zum Beispiel an den ersten Song Kochkraft mit Heißkalt. Das sind jetzt erstmal zwei Bands, die man nicht per se in einen Topf werfen würde, stilistisch, musikalisch, die aber trotzdem total das gleiche Mindset haben, was die Professionalität für den ganzen Anspruch angeht und auch ohnehin witzigerweise unabhängig voneinander immer schon mal sagten, sie wollten mal was zusammen machen oder sie finden einander cool. So, aber haben halt noch nicht diesen einen Schritt jetzt so zueinander gefunden. Und dann war das so praktisch, dass man ihnen so das, den letzten einen Zentimeter über die Schwelle hilft.
Wie war das, als ihr dann die Band sozusagen zusammengebracht habt? Hatten die ein Vetorecht?
Ja, es hat auch eine Band am Ende von so einer Art Vetorecht Gebrauch gemacht, die dann gemeint hat, so, oder bei denen es nicht so ganz reingepasst hat. War dann am Ende nicht schlimm. Der Song ist trotzdem zustande gekommen. Dann, da wollten wir einmal drei Bands zusammenbringen und dann wurde eine Band ausgetauscht. War überhaupt nicht schlimm, weil auch da, wir wollten keinen Druck voraussetzen, wir wollten keinen Druck ausüben, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass es dann auch wirklich, wirklich matcht und dass auch wirklich alle gerade kreativen Saft haben für das Ganze. Und deswegen haben wir das möglichst probiert, einfach locker zu machen, so wie wir am liebsten auch eigentlich mit den Bands zusammenarbeiten. Einfach auf Augenhöhe, und wenn sich irgendeine Person unwohl fühlt oder merkt, oh, irgendwie mir gefällt die Richtung nicht, in welche es da gerade musikalisch geht, dass man dann auch die Reißleine ziehen kann. Wir sind jetzt nicht wir haben niemanden eingesperrt im Raum und haben gesagt, ihr kommt erst raus, wenn der Song fertig ist, sondern die Türen waren immer in beide Richtungen offen.
Okay, gut. Das ist ja gut zu wissen, dass kein Musiker zu Schaden gekommen ist. Und gab es für euch Momente oder welche Momente im Entstehungsprozess haben euch selbst überrascht oder vielleicht auch gar herausgefordert?
Also bei den Herausforderungen fällt mir das sofort ein. Es war wirklich mehr Aufwand als gedacht, alle auf einen Zeitstrahl zu bekommen. Also wir wussten ja, wann wir das Ding herausbringen möchten. Das stand von Anfang an, wir wollen es kurz vor Weihnachten releasen. Und dann gibt es halt gewisse Prozesse, die du einkalkulieren musst. Wie lange braucht eine Schallplatte im Presswerk, um gedruckt zu werden? Wir haben uns dann ja auch dafür entschieden, die Schallplatte noch zwischendurch siebdrucken zu lassen, um sie nochmal ein bisschen specialiger zu machen. Also musst du da halt noch Zeit einplanen, bla bla bla. Das heißt, das dann alles rechtzeitig auf Spur zu bringen, dass es dann auch fertig wird, hieß einfach, okay, bis Zeitpunkt X brauchen wir alles beisammen. Und wir haben in einer Konstellation zusammengearbeitet, in der wir alle noch nie miteinander gearbeitet haben. Also so Mario und ich, wir haben natürlich schon mal miteinander gearbeitet, aber um Mario herum, vor allem haben wir ja auch viele deiner Netzwerke noch mit angezapft. Ne? Daniel, der das Artwork gebastelt hat, wir haben bei Joe gemastert, das sind alles so kleine Mini-Umwege, die wir gehen mussten, um am Ende dann dorthin zu gelangen und das dann halt zu koordinieren mit 15 Bands, die auch jede ihre ganz eigenen Zeitstrahl hat in dem Moment. Das fand ich herausfordernd. Also wir haben jetzt wirklich seit 9 Monaten mehr oder weniger an dieser Idee gearbeitet.
Was ich speziell überraschend fand an der ganzen Sache war tatsächlich, als Mirko mir die Idee gepitcht hat, da war ich so, ja klar, lass das machen. Klingt total gut und auch total sinnvoll. Und als Mirko dann den ersten Pressetext durchgeschickt hat und gemeint hat und da auch drin stand, dass es das noch nie gab, also oder dass das kein Beispiel so wirklich bekannt ist, das hat mich tatsächlich total überrascht, weil ich mir so im Nachhinein denke, es ist total sinnvoll, es war total gut, einen Schulterschluss da zu machen, es war gut, die Bands zusammenzubringen, es war gut, die Labels zusammenzubringen, es war gut, die kreativen Ideen zusammenzubringen, auch die einfach unsere Arbeitsart und Arbeitsweisen unterscheiden sich, die aber einfach mal an den Tisch zu bringen. Das war alles so sinnvoll und so und eigentlich so naheliegend. Und das ist, was mich überrascht hat, ist, dass es das nicht ständig gibt tatsächlich.
Ja, also absolut. Da sprichst du einen Punkt an, der mich selbst wahnsinnig umtreibt. Wir können nicht ohne die anderen Dinge machen. Also wir brauchen den Input von anderen, um sozusagen unser Potenzial entfalten zu können. Und da bin ich nämlich total bei dir, Mario. Ich frage mich ständig, warum passiert das nicht in unserer Musikwelt da draußen? Warum sind Musiker, Musikerinnen häufig auf sich allein gestellt? Warum sagen die auch häufig, naja, das mit dem Zusammenarbeiten mit anderen, das kostet immer so viel Zeit und so viel Kraft. Wir konzentrieren uns lieber auf uns. Also warum ist das so?
Kostet Zeit und es kostet Kraft. Und ich glaube aber manchmal, dass man bestimmte Kooperationen vielleicht nicht macht oder bestimmte Feature oder Zusammenarbeiten zwischen KünstlerInnen auch nicht unbedingt macht, weil man vielleicht manchmal einfach die sich nicht traut zu fragen oder nicht vielleicht keinen Draht zueinander hat oder dass man vielleicht sich denkt, ja, ich muss dann auf die andere Person zugehen. Ich habe beide Erfahrungen schon gemacht. Ich habe schon so dreierlei Erfahrungen eigentlich, muss ich sagen. Ich hatte schon Erfahrungen mit Bands, die ich kenne, wo ich mir dachte, warum machen wir eigentlich nichts zusammen und es aber irgendwie auch trotzdem nicht zustande gekommen ist und nie so wirklich funktioniert hat, weil dann immer irgendwas auf irgendeiner Seite vielleicht nicht geklappt hat oder zeitlich nicht oder der Aufwand war zu groß oder die Lust war zu klein. Ich habe schon erlebt, dass man natürlich größere Acts oder so mal anfragt und keine Antwort bekommt oder das einfach verläuft im Sand. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, mit Acts zusammenzuarbeiten, die deutlich versierter und größer sind und die man einfach mal fragen muss und einfach mal sagen muss, hey, habt ihr vielleicht Lust, dass wir einen Song zusammen machen? So als größtes Beispiel ist unser Song Gloves, der mit Rauf und Enter Shikari zusammen entstanden ist, der im Endeffekt auf einer E-Mail basiert hat. Also es war im Endeffekt einfach ein Schritt nach vorne aufeinander zu. Hey, habt ihr vielleicht Lust oder hast du Lust, da dabei zu sein? Und dann, klar, gibt's 100 Möglichkeiten, warum sowas am Ende nicht funktioniert und nicht klappt, aber manchmal muss man sich's auch einfach trauen. Und um den Bogen wieder zu uns zurückzuspannen, wir haben praktisch diesen Raum geschaffen. Wir haben jetzt gesagt, liebe Bands, kommt zusammen, wenn ihr Lust habt. Wir forcieren aktive Zusammenarbeiten und ihr seid nicht auf euch allein gestellt, sondern wir nehmen euch bei der Hand und wir steuern das so ein bisschen mit. Und das fand ich total gut. Also ich sehe absolut jede Gründe, warum es manchmal nicht funktioniert, aber in dem Fall haben wir, glaube ich, einen schönen Rahmen gesponnen, dass gerade die Möglichkeit besteht, zusammenzuarbeiten.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass es sich leider, muss ich auch teilweise sagen, ja in unserer Branche etabliert hat, dass du kollaborative Singles als ein Marketinginstrument benutzt. Ah, warte mal, wir machen jetzt einen Song mit dem und dem, weil die haben so und so eine Reichweite auf der und der Plattform. Wenn wir gemeinsam was machen, dann kapern wir diese Reichweite und ein Teil davon fließt zu uns rüber. Das ist ja erstmal auch ein legitimer Gedanke. Trotzdem finde ich es auch ganz wichtig, dass sich Kultur und die Sinnhaftigkeit von Kunst nicht an ihrem Erlös orientieren sollte. So, es ist gut, wenn man es manchmal so macht, total legitim. Aber hier war tatsächlich das befreiende Element zu sagen, und lass uns auch mal Entscheidungen treffen, die aus einer wirtschaftlichen Sicht heraus eigentlich Gaga sind. Und einfach wirklich auch wieder auf das zurückzubesinnen, worauf wir alle eigentlich Bock haben. Einen coolen Song hören, einen guten Song schreiben. So, lass doch erstmal alles andere ausblenden und dann halt auch auf einem so niedrigen, Klammer auf, finanziellen Niveau das Ganze auf die Beine stellen, dass da jetzt auch niemand ein großartiges Risiko eingeht. So, also wir haben jetzt hier keine der Bands in den finanziellen Ruin getrieben, zu denen zu sagen, kommt immer gemeinsam einen Song auf oder so. Und unterm Strich zählt jetzt halt eine andere Form des Ergebnisses. Und das fand ich tatsächlich total schön zu sehen. Also auch schön in den Gesprächen mit den Musikern, teilweise Musikerinnen, so, dass das auch auf deren Seite eine sehr befreiende Wirkung hatte, weg von diesem kommerziellen Druck.
Mhm. Absolut, also das ist, glaube ich, ein ganz häufiges Thema. Also ich befasse mich auch so ein Stück weit mit Ökosystemen, ne? Also wenn wir sozusagen auch von dem monetären oder beziehungsweise von diesem Zahlendenken mal weggehen und sozusagen schauen, was macht denn Kunst, ne? Oder was macht Musik? Was ist denn überhaupt diese gesellschaftliche Funktion von Musik? Und wir sagen ja halt immer Musikindustrie und eine Industrie ist halt zahlengetrieben, ne? Es ist eine Wirtschaft, die ist sozusagen vom wirtschaftlichen Erfolg getrieben, was manchmal eben auch so der Tod der Kreativität sein kann. Aber lasst uns mal beim Thema Zusammenarbeit bleiben. Wir haben jetzt schon sehr intensiv über Features gesprochen, würde ich meinen, vielleicht auch über Social Media Posts. Aber was bedeutet denn eigentlich Zusammenarbeit jenseits dieser klassischen Form? Also es wird ja sehr schnell, wenn man in der Musikbranche von Zusammenarbeit spricht, eben Features, gemeinsame Konzerte, Social Media Posts genannt. Aber was bedeutet denn Zusammenarbeit hinter diesen Formen?
Also mir fällt als allererstes ein, dass ich beispielsweise mit Mario wahnsinnig gerne zusammenarbeite, weil Mario in vielen wesentlichen Punkten einfach ein komplett anderer Typ ist als ich. Und ich immer das Gefühl habe, ich lerne einfach so krass dazu, jedes Mal, wenn ich mit Mario etwas mache, weil das Ziel ist vielleicht das Gleiche, was wir verfolgen, aber den Weg, den wir erstmal so intuitiv einschlagen würden, jeder für sich von uns, ist ein komplett anderer. Und mich selber jedes Mal auch zu challengen und zu lernen, dass der Weg, den ich jetzt per se einschlagen würde, nicht automatisch der einzige oder auch der richtige Weg ist, sondern auch von anderen zu lernen und zu sehen, wie man es anders machen kann, ist eine wirklich tolle Lektion in vielerlei Hinsicht. So, die erdet mich, das bringt mir eine gewisse Demut mit rein, hilft mir aber auch, einfach mal ganz andere Lösungsansätze zu reflektieren. Und das ist von mir gesprochen der ganz wesentliche Punkt an solchen Kooperationen. Vor allem in einer Industrie, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, die immer mehr streamlined. Also heutzutage, wenn du 10 Marketingpläne von Bands oder Kommunikationspläne nebeneinander legst, die sehen ja alle gleich aus, weil ja jeder alles immer nur noch auf die gleiche Art und Weise macht. Und hier dann einfach mal mit Menschen zusammenzuarbeiten, die für das gleiche Ziel einen anderen Weg wählen, ist total erfrischend.
Ich finde das total schön zu hören. Mir geht es nämlich ganz genauso. Und ich muss da immer schmunzeln, wenn ich höre, dass Mirko was von mir lernt, weil ich so denke, ich habe eigentlich überhaupt nicht die Erfahrung, die er hat. Und ich wiederum so mir oft denke, ich bin da irgendwie nur so gelandet. Also, dass ich jetzt auch hier sitze und spreche, ist so ein bisschen für mich manchmal, fühlt sich so ein bisschen an, okay, wie bin ich denn jetzt hier reingestolpert? Aber gleichzeitig weiß ich das natürlich auch, wie das passiert ist, durch immer wieder einen Weg suchen, wo keiner ist scheinbar und dann irgendwie sich so durchschlängeln und ans Ziel kommen. Und jetzt für mich ist so eine Zusammenarbeit total wichtig und inspirierend, weil ich von Mirko lernen kann, wie man auch Dinge plant, wie man ordentlich das alles so abarbeitet und so weiter und der eine ganz andere Art und Weise hat. Und das finde ich toll. Es ist jetzt nur auf uns beide gesprochen, weil wir zwei auch so teilweise so unterschiedliche Köpfe sind. Aber wenn man das Ganze mal weiter und größer denken würde, wie interessant das sein könnte, wenn viel mehr Menschen aus unterschiedlichen Richtungen einfach sich an einen Tisch setzen und dann auch voneinander lernen. Und das macht ja auch im Endeffekt, ich möchte jetzt nicht zu groß pathetisch irgendwie auf die große Weltkarte bringen oder so, aber das macht ja viel aus, was zwischen Menschen passiert, dass man sich hinsetzt und miteinander spricht und gerade in der heutigen Gesellschaft, wo ja so viele Grenzen verhärtet werden und immer mehr auch unterschiedliche Arten und Weisen, Dinge anzupacken und unterschiedliche Arten und Weisen über Dinge nachzudenken, immer mehr verteufelt wird, weil immer mehr Schwarz-Weiß-Malerei da drin vorkommt, finde ich es gerade interessant, mich an den Tisch zu setzen und zu sagen, so wie machst du das jetzt oder wie mache ich das jetzt oder was siehst denn du, was ist jetzt gut an der Sache, was ist jetzt schlecht an der Sache, wie ich das mache oder wie, dass man einfach auch gemeinsam mal in der gemeinsamen Arbeit anfangen kann, über die eigene Arbeit zu reflektieren und zu checken, ah, Moment mal, ich habe da schon noch eine ganz schöne Lücke oder hier, schau mal, da bin ich ganz, gehe ich einen viel schnelleren Weg oder da bin ich einfach lockerer oder da muss man mal nicht unbedingt die, so, weiß ich nicht, finde ich total gut und interessant. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt habe ich schon wieder perfekt gezeigt, wie unterschiedlich wir sind.
Nee. Ich greife den Faden mal auf, wenn ich darf, weil ich würde es gerne noch konkretisieren, was so diese Unterschiede sind. Wir reden da so an der Oberfläche rum, aber Mario ist ja letztendlich einer der wenigen Musiker in Deutschland, die in den letzten 11 Jahren wirklich Kilometer und Kilometer abgerissen haben und das dann aber halt auf einem Level, wo ihr wirklich von komplett kleinen DIY einfach tausende Kilometer gefahren bis halt auf das Level, wo ihr jetzt momentan seid, alles auch oft in Eigenregie mitorganisiert habt oder halt auch teilweise gewisse Fäden dann auch wieder zurückgenommen habt, euch da selbst managt und so weiter und so fort. Das finde ich halt so beachtlich. Das heißt, Mario ist einer der Menschen in Deutschland, die einen der ausgereiftesten Blicke überhaupt aus Musikerperspektive haben auf hier gerade bei uns passiert. Und bei mir ist es so, dass ich zwar in meinen jungen Jahren, also so 18, 19 bis Mitte 20, viel durch Europa getourt bin, aber irgendwann dann halt einfach zu so einer Sitzkartoffel geworden bin und mir ich eher so ein Schreibtischtäter geworden bin. Also vieles von dem, was Mario immer noch täglich in seinem Leben als aktive Punkte hat, sind mir halt bekannt, aber nicht wirklich so nah. Und ich glaube, dass hier alleine schon diese Blickwinkel auf der einen Seite eher der Schreibtischtäter, auf der anderen Seite der aktive Musiker, dass das alleine schon eine sehr befruchtende Konstellation ist.
Macht total Sinn. Ich schiebe da noch eine wissenschaftliche Perspektive hinterher. Denn sozusagen immer an diesen Schnittstellen, wo sozusagen unterschiedliche Professionen oder unterschiedliche Professionsgrade aufeinanderstoßen, immer an diesen Schnittstellen wird sozusagen interessant, weil dort sozusagen die besten Ideen, der beste Austausch stattfindet. Ne, da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein, die ihr auch super schon mit benannt habt, zum Beispiel Vertrauen, ne, diese Sicherheit, die man auch spürt, also dass das ein Space ist, wo ich auch wirklich meine eigenen Unsicherheiten teilen kann. Und ja, und wie das auch so schön gerade gefallen ist, wir leben in einer Zeit, wo sich diese Grenzen, diese Barrieren von unseren Bubblen so verhärten, ne? Aber wir müssen eben viel mehr dazu beitragen, dass diese Grenzen gesprengt werden, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen, dass wir im Austausch stehen, dass wir voneinander, miteinander lernen. Also es ist was ganz Tolles, was ihr da gerade beschrieben habt. Es ist ja so, dass jetzt, ihr seid ja beides, also ihr habt unter anderem beide ein Label, so. Und ihr habt es gemeinsam gemacht und somit ist es ja auch ein Stück weit geteilte Ressourcen, geteilte Risiken, geteilte Verantwortung. Was hat das mit euch gemacht bezüglich der Herangehensweise an dieses Projekt?
Möchtest du?
Dann selbst noch überlegen. Ich finde die Frage total cool, aber tatsächlich muss ich aus der jetzigen Perspektive sagen, so, naja, so viel anders war es halt nicht. Also es war schon natürlich von der Idee her was anderes, aber ab dem Moment, wo diese 6 Songs dann alle als fertige Songs vorlagen oder wir dann so das auf den üblichen Labelprozess bringen konnten, jetzt muss es noch gemastert werden, dann bringen wir es ins Presswerk, dann erstellen wir die Presseunterlagen und so weiter und so fort. Ab dem Moment hat es sich dann von meiner Seite aus auch schon wieder viel normaler angefühlt, weil natürlich ist es auch bei anderen Projekten bei uns so, dass ich den Pressetext mit anderen Menschen abstimme, den ich verschicke, oder dass ich dann halt, dass wir Testpressungen mit mehreren Ohren gegenhören und so weiter. Also das heißt, ab dem Moment, wo die Songs erstmal fertig waren, hat sich das dann schon nach einem, naja, nahezu normalen Release angefühlt. So, das Ergebnis, finde ich, ja trotzdem unterscheidet sich, also die Songs an sich, aber viele Prozesse zwischendrin waren halt einfach gelernte Automatismen.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, bis zu dem Punkt, wo die Songs fertig waren, ab da war es eher so normales Business. Und bis zu dem Punkt, wie war das da?
Ja, viel mehr Kommunikation halt einfach nötig, ne? Also einfach solche Sachen, die ich vorhin schon ganz kurz angesprochen habe, Menschen an Deadlines erinnern, das herausfinden, warum manche Deadline gerissen werden wird. So, da nochmal nachbohren, können wir da noch was tun und so weiter und so fort. Das ist ja auch nochmal zusätzlich spannend gewesen oder wird vielleicht auch den Hörenden hier nicht ganz deutlich sein. Wir haben die Bands ja nicht zusammen in ein Studio gesteckt, wo sie sich dann persönlich begegnet sind und sie gesagt haben, ach cool, komm, lass uns das jetzt mal vor Ort machen, sondern alle Songs sind in gewisser Weise remote gearbeitet worden. Band A nimmt ein Gerüst auf, schickt das rüber, Band B singt drüber, Mixing Engineer kümmert sich drum, wiederum ein anderer Mastering Engineer kümmert sich darum, dann geht das Ganze zu Mario und mir. Das heißt, all diese Menschen sind sich während dieses ganzen Prozesses nie wirklich begegnet. Und auch das gehört ja anno 2026 dazu, dass es gewisse Kommunikationswege gibt oder Kommunikationsmöglichkeiten gibt, die gerade, wo sich das Kommunikationsverhalten eines jungen Menschen von dem eines etwas älteren Menschen deutlich unterscheidet. So. Also ich erinnere mich an eine Antwort, die ich zwischenzeitlich bekommen habe. So, ja, wir haben ja schon dreimal nachgefragt als Instagram-Privatnachricht und da kam noch keine Antwort. Und ich denke mir so, warum schreibst du denn sowas über Instagram? Greif einfach zum Hörer und ruf die Person an und sag einfach so, Typ, wo bleibt die Spur? Ich muss weitermachen damit. So, aber es ist dann halt so, ne? Und das ist der etwas ungewöhnlichere Prozess vor Masterabgabe gewesen. Danach sind die Bands, muss man ja auch ehrlich so sagen, gar nicht mehr so sehr involviert. Also in dem Moment, wo das dann in Richtung Presswerk geht oder ja dann mit Grafik und Co. beschäftigt sind, dann sind die Bands dann nicht mehr wirklich in diesem Prozess mit drin. Und das ist dann halt normales Label-Business.
Aber Mirko, du hast es gerade schon schön auf den Punkt gebracht. Also Zusammenarbeit ist mehr als ein Projekt und dafür braucht es Strukturen. Und das hast du gerade sehr schön beschrieben. Wenn wir jetzt ein Stück weiter sozusagen rauszoomen und mehr auf eine Metaebene gehen, braucht es manchmal auch neue Begriffe. Ihr habt so das immer wieder so als Schulterschluss bezeichnet, ne? Dass man sich zusammenschließen muss. Ich sehr, sehr gerne bildet Banden, weil ich darunter etwas Informelles, Solidarisches, Widerständisches verstehe. Also wenn man das ein bisschen weiter ausrollt, wäre also etwas, was die systematisch schwachen Akteure mit Verhandlungsmacht, Sichtbarkeit oder auch Resilienz ausstattet und dadurch eben Abstimmungen und Wachstum durch Kooperation statt durch Verdrängung ermöglicht. Ne? Auch so dieser Rückhalt und diese geteilten Erfahrungen, was wir vor uns schon hatten, kollektive Lernkurven, das beinhaltet das alles so für mich. Das habe ich jetzt sehr viel gesagt, aber es ist mir wichtig, das Nächste ein Stück weit zu framen, denn ich will ja nicht nur an der Oberfläche kratzen. Und daher die Frage, wenn ihr von einem gemeinsamen Schulterschluss sprecht, was meint ihr genau damit und warum ist das aus eurer Sicht notwendig?
Also, was wir damit meinten, war ehrlich gesagt einfach, dass wir zusammengekommen sind und ein Projekt gemeinsam nicht nur an dem Projekt gearbeitet haben, sondern wir haben das Projekt natürlich auch finanziert. Also was haben uns die Kosten geteilt? Das verstehe ich auf jeden Fall unter dem Schulterschluss und haben uns so gemeinsam auf einen Nenner gebracht, dass wir sagen konnten, wir können beide hinter dem Projekt stehen und wir verwirklichen dort eine Idee, die wir beide super finden und bringen ja nicht nur uns beide zusammen, sondern auch insgesamt 15 Bands. Und unbedingt nötig, das ist so, das finde ich sehr wir wollten, glaube ich, mit der Sache jetzt nicht unbedingt der Musiklandschaft jetzt sagen, ihr müsst es jetzt auch so machen, sondern ich glaube, wir wollten einfach ein Projekt machen und zeigen, hey, das geht, das ist cool, das macht uns Spaß, aber in allererster Linie haben wir das jetzt nicht gemacht, um jetzt irgendwas damit zu beweisen oder irgendjemandem das zu zeigen, sondern eher mal nur für uns, weil wir das gerade cool fanden und wir hatten die Idee und das gut, die Idee durchzuführen. Und ob es dann notwendig, dass dann eine Notwendigkeit besteht, sowas öfter zu machen, dass man dann merkt, hey Leute, guckt mal, das haben wir geschafft, das könnt ihr auch, nehmt euch doch mal, also vielleicht nicht unbedingt nehmt euch ein Beispiel an uns, aber ihr wisst, was ich damit sagen will, so man eröffnet dadurch einfach Möglichkeiten für Menschen zu checken, okay, ich kann sowas ja auch machen, ich kann ja auch mal so denken. Das ist, glaube ich, ganz gut und ich denke, dass das so ein bisschen unterbewusst sich vielleicht jetzt weitertragen wird, vielleicht hört dieses Interview oder vielleicht sieht diesen Sampler mal in 2 Jahren irgendjemand anderes und denkt sich, hey, warum machen wir nicht mal wieder eine Platte mit einer anderen Band zusammen? Oder vielleicht, warum, man kann doch auch mal so denken. Ich sage das jetzt so oder ich frame das jetzt alles so, um sozusagen, um uns jetzt nicht hinzustellen wie, ey, wir wollten damit jetzt krass die Welt verändern oder wir haben da jetzt eine riesige Ambition, sondern unsere allererste Ambition war, wir haben eine Idee, wir möchten diese Idee verwirklichen. Wie können wir das machen? Durch Zusammenarbeit. Let's go.
Ja, absolut. Also sozusagen, ich sehe es ja immer sozusagen von so einer Draufsicht. Ich stecke ja nicht drin. Ich sehe das sozusagen immer von so einer Draufsicht. Und ich finde halt, dass der Plain Date Sampler, beziehungsweise so wie ihr da rangegangen seid, dass es eine wunderbare Blaupause ist für das, was sozusagen in der Musikwelt möglich wäre. Und daher ja, vielleicht in 2 Jahren, vielleicht auch eher oder später, sehen das Musiker, Musikerinnen und denken, oh ja, wow, warum machen wir das nicht eigentlich auch? Also genauso wie das sozusagen bei mir, ich komme immer wieder auf diesen All-Star-Sampler zurück, diese All-Star-Session, All-Star-Session heißt das, weil sozusagen seit Jahren führe ich das immer wieder als Beispiel an, sozusagen wie Musik funktionieren kann. Und genau, also das Traurige daran ist tatsächlich, weshalb ich das jetzt wieder erwähnt habe, dass die meisten Musiker, gerade Roadrunner ist ja ein Label gewesen, was im Bereich Metal sehr ja, tief verwurzelt war. Die meisten Metal-Bands können sich an diesen grandiosen Sampler nicht erinnern. Und das ist dann halt unglaublich schade. Genau, also daher ist es mir auch wichtig, tatsächlich euch hier dabei zu haben und über diesen Sampler, diesen Blind Date Sampler zu sprechen, weil ich das ein ganz wunderbares Projekt finde, weil das so viele positive Sachen hervorhebt. Also zum Beispiel auch, dass eben ein Label, dass es eben eine andere Rolle als eine traditionelle Rolle einnehmen kann, dass es auch eine Creator-Rolle tatsächlich einnehmen kann, ne? Indem es eben dort Menschen auch aktiv verbindet und dort einen Raum schafft, sich aktiv zu entfalten und sich neu auch kennenzulernen. Gerade, ihr hattet das am Anfang so gesagt, wo sozusagen die Bands in diesen Raum oder dieser Raum, Austauschraum geschaffen wurde, das macht ja auch ganz viel mit einem. Man hinterfragt plötzlich seine eigenen Techniken, man muss sein eigenes Tun nochmal anders explizieren. Ne? Also wir reden ganz viel von implizitem Wissen, von impliziten Routinen, die wir haben. Und wenn ich aber mit jemandem Neuen zusammenarbeite, muss ich das ja nochmal nach außen bringen. Dann muss ich das ja mir bewusst machen und vielleicht auch verargumentieren, warum ich Dinge so tue, wie ich sie tue. Und das ist was ganz Großartiges.
Vielleicht darf ich noch etwas hinzufügen, Diana.
Mhm, unbedingt.
So von ja, the bigger picture so ein bisschen gesprochen. Und auch das Wort Musikindustrie ist ja heute auch schon gefallen. Und wir leben in einer Zeit, in der große Teile dessen, was wir als Musikindustrie empfinden, komplett entpersonalisiert worden ist. Also weit über 90%, würde ich sagen, derjenigen, die an dem Aufbau und der Reichweite einer Band beteiligt sind, sind für uns als Mensch gar nicht mehr identifizierbar. Also auf dem Level, auf dem Mario und ich agieren, kommt es nie vor oder nahezu nie, dass du beispielsweise von einem Mitarbeitenden einer Plattform wie Spotify oder Amazon einfach mal eine Mail bekommst. Existiert nicht mehr diese Sache. Das heißt, das sind einfach stumpfe Seiten, stumpfe Tools, Plattformen, IT-Giganten, hinter denen ja, das muss man ja auch nochmal hinzusagen, oftmals Entwicklungen und Strukturen stecken, die politisch gesehen auch in eine Richtung laufen, die wir alle nicht befürworten. Und das war aber vor 20 Jahren mal ein ganz anderer Schuh. Also wo du jetzt das gerade so ein bisschen erwähnt hast, hatte ich ein bisschen Erinnerungskino und habe mich daran erinnert, dass es vor wirklich 20 Jahren, als ich noch für andere Labels gearbeitet habe, gang und gäbe war, dass mein Telefon klingelt im Büro und ein Plattenladen aus Saarbrücken dran ist und sagt so, ey moin, ich habe über euren Vertrieb mitbekommen, dass da die und die Band rauskommt. Lass doch mal was machen. Kannst du mir nicht nochmal 10 Poster drucken? Ich würde die super gerne ins Schaufenster hängen. Ich finde das persönlich total super, dieses Album. Ja? Wenn so etwas heute passieren würde von einer Plattform wie zum Beispiel Amazon, dann wäre das nicht ein netter Anruf von einem musikbegeisterten Menschen bei uns als Labelbetreiber, sondern es wäre eine E-Mail an den Vertrieb, in dem drinne steht, für folgende Bannerflächen und ähnliche Werbeformen, die vielleicht mit dem Poster im Plattenladen am nächsten kommen, rufen wir Summe X auf, seid ihr bereit, das Geld zu bezahlen? Ausrufezeichen. Klammer auf, wenn ihr es nicht bezahlt, dann werden wir dafür sorgen, dass eure Titel auf unserer Plattform unauffindbar sind. Danke, tschüss. Auch da kommt dieser Zusammenschlusswunsch her, einfach zu sagen, komm, auch wenn es wirtschaftlich Quatsch ist und niemand an diesem Sampler jetzt großartig Geld verdienen wird, lass es doch einfach mal machen und lass uns ein anderes Bedürfnis in den Mittelpunkt rücken als Geld verdienen.
Das ist sehr schön. Weißt du, was meine nächste Frage war? Wie blickt ihr heute auf den Begriff Musikindustrie? Fühlt er sich für euch noch passend an?
Also der Begriff Musik... Mario, du bitte.
Nee, bitte, bitte, mach du.
Ich wollte nur sagen, Musikindustrie ist, glaube ich, heutzutage passender denn je. Weil es ist wirklich eine Industrie geworden. Natürlich haben auch vor 20 Jahren und mehr Menschen damit ihr Geld verdient. Und natürlich gab es auch vor 20 Jahren und mehr Strukturen, die ich jetzt nicht in den Himmel loben möchte. So viele von diesen Strukturen bekämpfen wir heute auch noch. So patriarchalische Strukturen, gewisse Machtmissbräuche, die hier auch auf gewissen Ebenen stattfinden. Das ist alles immer noch leider Teil dieser Musikindustrie. Dennoch war es halt einfach vor 20 Jahren viel, viel persönlicher und hat auch von gewissen Leidenschaften getrieben. Das hast du heute immer noch an einigen Stellen, diese leidenschaftlichen Leute, aber sie werden halt einfach weniger. Also PlattenladenbetreiberInnen, die wirklich sagen, boah, ich finde die Platte so geil, ich stelle die jetzt ins Schaufenster. Das haut mich total um, ich kenne den Act nicht, aber ich habe Bock, meinen 20 Stammkunden und Kundinnen heute zu sagen, hör dir diese Platte an, weil die ist total großartig. Das gibt es halt auf dieser Ebene nicht mehr. Heute reden wir über Algorithmen, heute reden wir darüber, wie wir mit irgendwelchen Ads gewisse Entscheidungen bei den Menschen triggern können und so weiter. Das ist ja einfach irgendwann dann doch sehr traurig.
Ja, ich empfinde den Begriff Musikindustrie immer so ein bisschen als, da redet man so über irgendetwas, was da so im Raum steht und das kann man auf so verschiedene Arten und Weisen definieren. Und für mich ist es so, dass ich mir eher so eine Musikbubble geschaffen habe, die total positiv ist, weil ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die ich sehr schätze und sehr, sehr gut finde, die gerade musikalisch zum Beispiel sehr viele eine ganz hohe Qualität liefern. Und da merke ich immer wieder, dass so meine Bubble, in der ich mich befinde, nicht unbedingt die wirtschaftlich getriebenste ist. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich finde, dass heutzutage Kunst unabhängig von Wirtschaft funktionieren können muss. Also man muss auch noch ein Album schreiben können, auch wenn alle sagen, nein, bring doch Singles raus, ist doch wirtschaftlich besser. Oder man muss doch, also ich verallgemeinere das jetzt ein bisschen, aber die Grundaussage ist, ich möchte mich mit Menschen auseinandersetzen, befassen, mit Menschen arbeiten, die auch mal ein Projekt machen der Kunst wegen und nicht nur der Wirtschaft wegen. Deswegen hat sich mein Kreis, in dem ich mich befinde und mit Menschen, mit denen ich arbeite, in den letzten Jahren sehr danach entwickelt. Und ich habe mit dieser großen Musikindustrie, wie man sie nennt, und so dieses Haifischbecken, dieses negativ besetzte, sehr wenig zu tun tatsächlich und habe trotzdem einen Weg gefunden, wie ich es schaffe, meine Dinge zu machen, meine Musik zu veröffentlichen übers Label und mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo ich ein gutes Gefühl dabei habe und sage, okay, ich muss mich jetzt nicht groß verbiegen und ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Angst, dass ich gleich ein Messer im Rücken habe oder wie auch immer oder ich habe noch nicht den größten Druck oder sonst irgendwas, sondern was ich in der modernen Musikwelt heutzutage loben kann, ist, dass es Wege gibt, wie man seinen eigenen Weg erschaffen kann. Also es gibt natürlich noch Gatekeeping und sowas und natürlich kommt man an bestimmten Toren vielleicht nicht durch oder nicht vorbei oder an bestimmten Möglichkeiten oder wir alle haben unsere Musik auf Spotify, obwohl wir finden, dass Spotify eigentlich kein guter Laden ist und dass Spotify in Dinge investiert, wo ich nicht einen Cent dafür bezahlen würde und gleichzeitig die KünstlerInnen, die Musik bringen, viel besser bezahlen sollte, dass sie da KI-Musik fördern. Ich habe da schon selber meine Erfahrungen mitgemacht, wo ich mir denke, stehe ich überhaupt nicht dahinter, trotzdem gibt es unsere Musik dort und sowas, da kommt man auch nicht dran vorbei unbedingt, aber ich merke auch immer wieder, dass sich überall kleine Türchen aufmachen und man kann sich seine eigenen Wege bauen und man kann auch sich entscheiden, mit wem man zusammenarbeitet, mit wem man nicht zusammenarbeitet und in bestimmten Rahmen. Und das muss ich sagen, das habe ich jetzt in meinen letzten Warehouse-Jahren und in meinen letzten Jahren als Musiker immer mehr festgestellt, dass sich mein Kosmos immer mehr geformt hat nach dem, was ich gerne suche oder was ich gerne mag. Und das ist Kunst, der Kunst wegen, Musik der Musik wegen und nicht der Wirtschaft wegen.
Das ist was unglaublich Wichtiges. Also das macht halt Musik auch authentisch. Was ich aber großartig finde, dass du das auch so klar und deutlich machen kannst, Mario, dass sozusagen trotz all dieser Negativität, die es irgendwo gibt und man das Gefühl hat, diese Musikindustrie ist so ungerecht, dass es Möglichkeiten gibt, seinen eigenen Weg zu finden. Da wäre jetzt die Frage, wie findet man denn seinen eigenen Weg?
Man muss, denke ich, einen eigenen Wertekompass auch haben und mitbringen und sich selber einfach mal überlegen, was will man eigentlich machen, was will man eigentlich nicht machen. Und dann fällt sehr viel, das habe ich so gelernt, bei Learning by Doing einfach irgendwo auf seinen Platz. Und man merkt, in die Richtung geht es für mich nicht weiter. In die Richtung geht es für mich weiter. Ein ganz einfaches Beispiel, muss ich unbedingt meine Songs so schreiben, dass sie in einer TikTok-Hook jetzt funktionieren oder muss ich das vielleicht gar nicht? Ist das vielleicht gar nicht mein Begehr? Können deswegen vielleicht trotzdem die Konzerte, die man spielt, total gut sein und vielleicht auch wachsen und größer werden? Oder wenn man sich als Liveband zum Beispiel etablieren möchte, schafft man das irgendwie so oft irgendwo zu spielen, wo es eine Steckdose gibt, bis man sich ein Publikum erspielt im realen, wahren Leben? Versus, ich habe schon Menschen gesehen, die unglaublich krasse Zahlen im Internet haben, viral gegangen sind und dann auf einer Festivalbühne total verloren aussehen, weil sie einfach merken, ja, irgendwie, da weiß ich nicht, das ist eigentlich nicht mein Zuhause, sondern mein Zuhause ist im Internet. Wiederum, dann machen die das im Internet so gut, dass das so wahnsinnig viral und was weiß ich was geht, dass ich einige Bands kenne, die auf der Bühne eine wahnsinnig gute Figur machen, aber im Internet keine gute Figur machen, sich denken, das hätte ich gerne oder wäre ich gerne dabei. Aber so findet sich dann halt der Weg und für mich, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, ist einfach auch mal seinen Frieden mit Dingen zu machen. Dass man einfach mal merkt, okay, ich gehe jetzt vielleicht nicht viral. Ist dann halt so. Dafür kommen jetzt vielleicht bei der Show mal 500 Leute und die finden das gut. Und das ist eine für 2 Stunden eine ehrliche und ein toller Austausch, musikalisch, emotional, den man so im Internet vielleicht nicht abbilden kann oder den man vielleicht, das kriegt man vielleicht nicht hin. Und dann ist es halt so. Aber dann so formt sich, finde ich, ein Weg und so formt sich auch ein Umfeld, in dem man stattfindet. Und am Ende, das geht nicht von heute auf morgen, das kann man nicht erzwingen, das braucht Zeit, das braucht Erfahrung, das braucht Kilometer, die man hinter sich bringen muss. Egal, ob das jetzt, ja, ob das Stunden am Telefon oder Kilometer auf der Straße sind von Gig zu Gig, aber das ist einfach, sowas kann man sich nicht kaufen und sowas kann man sich nicht irgendwo runterladen. Das muss man einfach machen und loslaufen. Und das ist schön. Es soll gar nicht negativ und es soll nicht entmutigend sein für junge MusikerInnen oder für junge Leute, die irgendwie im Musikbusiness vielleicht die ersten Wege machen sollen, sondern das soll ermutigend sein, dass man einfach einen Weg finden kann, wenn man ihn finden will.
Das hast du sehr schön gesagt. Also dazu kommt, glaube ich, auch, also gerade weil du auch diese Zeit, die es braucht, nochmal so herausgestellt hast, schneller Erfolg ist halt nicht nachhaltig, ne? Weil der eben keine Basis hat, auf der der weiter wachsen kann. Also du brauchst es ja, dass du eine verlässliche Basis dir bildest. Und schneller Erfolg, das ist eben der, wie wenn du halt was ins Schaufenster stellst, was schön aussieht und die Leute gehen vorbei und sagen, oh ja, sieht toll aus und dann gehen sie weiter zum nächsten Schaufenster.
Ja, ich denke mir da immer so, schneller Erfolg kann bestimmt schön sein und es kann auch total angenehm sein, wenn mal was einfach so schnell nach oben geht. Aber mein Gedanke ist immer, so schnell wie was nach oben gehen kann, so schnell kann es dann halt nach unten gehen. Und da muss man vielleicht aufpassen. Aber es gibt sicherlich auch für alles Gegenbeispiele, wo es wunderbar funktioniert hat, wo man super schnell erfolgreich geworden ist und dann aber auch dieses Level auf eine gewisse Art und Weise halten konnte. Also ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade so das Beispiel Crow ein, was vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt ist, aber da ging es ja auch sehr kometenhaft nach oben und es hat sich zwar nicht vielleicht konstant so weiterentwickelt, aber es ist irgendwo auf einem Level geblieben und man hätte ja auch genauso sagen können, okay, das ist nach einem Jahr wieder weg und es ist geblieben und es ist jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon Musik macht, aber es sind bestimmt 10, 15 Jahre, in denen das halt sehr erfolgreich läuft Und auch wenn es nicht immer den nächsten noch größeren und noch größeren und noch größeren, irgendwann ist halt die Olympiahalle erreicht oder irgendwann ist das Olympiastadion erreicht oder so und vielleicht geht es nicht immer weiter, weiter, weiter. Aber dass man sich auf ein bestimmtes Level einfach spielt, das denke ich, ja, da gibt es bestimmt ganz viele Beispiele von Bands, bei denen das 20 Jahre dauert, bis sie da hinkommen. Oder bei Bands, wo das 6 Monate dauert, bis sie da auf einmal sind. Und die einen sind dann nach einem Jahr wieder weg und die anderen bleiben vielleicht 20 Jahre. Das ist so, ich finde, nach dem, was Oasis letztes Jahr abgezogen haben, muss man doch einfach sagen, alles ist möglich. Komisches Beispiel, ja. Aber so funktioniert mein Kopf.
Nee, absolut. Also was ich dann halt immer sehe, ist sozusagen, dass bei denen das funktioniert, sind halt auch, glaube ich, gewisse Strukturen im Hintergrund. Die kommen aus einem gewissen Netzwerk, ne? Die können auf gewisse Ressourcen auch zurückgreifen. Also es kommt halt trotzdem nicht aus dem Nichts und fällt deshalb auch nicht wieder in das Nichts. Ein anderer Punkt, den du vor uns angesprochen hast, Mario, der hier auch noch auf meiner Liste mitsteht, ist sozusagen, gerade wenn ich über Streaming nachdenke und die Plattform, die wir da bedienen und mit deren Werte wir überhaupt nicht übereingehen, frage ich mich ganz oft sozusagen, was können wir eigentlich anders machen? Und abgesehen, es soll jetzt nicht nur um Streaming hier gehen, sondern ein Modell, was in anderen Branchen oft genannt wird, wenn man sagt, eben wir wollen gleichberechtigter hier agieren, dann wird ganz oft von genossenschaftlichen Strukturen gesprochen. Und ich denke, es ist kein neuer Gedanke in der Musikwelt, es ist aber gegebenenfalls teilweise schwierig zu denken. Und welche Erfahrungen habt ihr denn mit kollektiven oder gemeinschaftlichen Strukturen in der Musikbranche gemacht?
Bei genossenschaftlichen Ideen muss ich natürlich erstmal so an den Live-Bereich denken, wo das tatsächlich ja immer noch vor allem im Bereich von AZs oder Konzertgruppen und so weiter noch eine gewisse Berechtigung und auch ein gewisses Dasein hat. Bei ganz vielen anderen, sag ich mal, Playern in der Industrie kommt mir das tatsächlich nicht über den Weg. Also ich habe jetzt gerade wirklich länger drüber nachgedacht, so es geht eher ja in eine andere Richtung, dass Entscheidungen heutzutage viel häufiger und fast überall, gerade so was Internet angeht, datengetrieben getroffen werden und man sagt ja immer, Daten lügen nicht. Und von dem her spielt da auch eine zweite Meinung oftmals gar keine Rolle mehr, weil die Person, die die Daten liest und daraufhin eine Entscheidung trifft, hat das ja dann anhand der Daten schon legitimiert bekommen. Da sehe ich tatsächlich auch wieder den Reiz, gerade ganz asynchron halt mit diesem datengetriebenen Verhalten zu brechen und zu sagen, lass uns mal wieder andere Strukturen aufbauen oder auch fördern, die dann auch Zweit-, Dritt-, Viertmeinungen akzeptieren und durchdrücken und im Kollektiv entscheiden.
Du hattest es jetzt gerade so gesagt, ne? Das mit diesem Datengetrieben und dass sozusagen da auch wenig Abstimmung stattfindet, beziehungsweise wir das in dem Live-Betrieb, in der Live-Branche bei IOZs und sowas haben. Aber könntet ihr euch solche Modelle auch für andere Bereiche wie Vertrieb, Produktion, Infrastruktur vorstellen? Das sind wieder schwierige Fragen, die ich stelle, ich weiß.
Ich versuche mir gerade vor allem vorzustellen, wie halt eine kollektiv agierende, kollektiv denkende Mannschaft zum Beispiel auf vertrieblicher Ebene oder sowas aussehen würde. Also auch dort werden halt viele Entscheidungen stumpf, wirklich datengetrieben heutzutage getroffen. Also im digitalen Vertrieb zum Beispiel ist es häufig so, dass wir da ganz klaren Kennziffern unterworfen sind. Im physischen Vertrieb, wo es ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein bisschen mehr menschelt, hast du es aber häufig auch, dass dort einfach oft über knallharte Zahlen einfach gesprochen wird. Also was kann dieser Act in der und der Stadt verkaufen? Wie viele Platten hat es beim letzten Mal verkauft und so? Da sind auch oft im Hintergrund Systeme im Einsatz, also gerade bei den großen oder auch mittelgroßen Firmen, so Media Saturn oder ähnliche Handelspartnerschaften, die dann da einfach datengetriebene Entscheidungen treffen und sagen, okay, von dem Act stelle ich mir genau 7,5 LPs ins Regal, weil das ist das, was unser Computer berechnet hat, was der verkaufen kann in der Stadt. Und da hast du dann halt einfach keine Chance, so da irgendwie auf einer Basis einer zweiten Meinung irgendwie etwas dran zu drehen. Das wäre natürlich eine schöne utopische Idee, so mag ich, aber ich glaube, das ist dann auch etwas, was dann eher auch im unkommerziellen Verbund vielleicht funktioniert. Also mir fallen wirklich aus dem Stegreif keine 5 Plattenläden in Deutschland ein, die auf der Ebene agieren. So, einer ist in Karlstadt bei Würzburg in der Gegend. Da weiß ich, da ist ein ehrenamtlich geführter Plattenladen, wo wirklich mehrere Menschen, jeder mit einem eigenen Spezialgenre, einen Plattenladen ehrenamtlich in der Provinz führen. So, finde ich total sympathisch, diese Vorstellung. Aber das funktioniert halt auch nur, weil jeder wirklich da auch zurücktritt und sagt, ich verzichte hier auf Einkommen, ich verzichte hier auf Geld. Das ist mein Hobby, das mache ich halt einfach in der Freizeit. Und da kann man es dann natürlich auch leichter hinkriegen, als wenn du davon dann am Ende leben musst. Ne?
Das lässt mich gleich zu einem nächsten Thema kommen. Tatsächlich, also ne, wenn wir sozusagen, wenn ich über diese Modelle nachdenke, beziehungsweise mich frage, wie sieht unsere Welt von morgen aus, dann geht es ja trotzdem auch immer darum, oder der Kerngedanke ist ja eigentlich, wie können Menschen in der Musikbranche eigentlich gut leben von dem, was sie tun? Ja, das ist ja so die Kernidee von all dessen. Und was bedeutet denn für euch persönlich ein gutes Auskommen in der Musikbranche?
Also gut davon leben können, das ist ja sehr relativ. Das kann ja jeder für sich so bestimmen. Ich habe gerade den Bob Dylan-Film gesehen und ich mag sehr die Aussage, ich will ein Musiker sein, der ist. Und da habe ich mich auf jeden Fall sehr drin wiedergefunden, weil ich sehr viele Jahre, sehr viele Nebenjobs gemacht habe, um irgendwie über die Runden zu kommen und auch jetzt nicht von einer Sache alleine leben kann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe darauf keine so wirklich gute Antwort. Ich denke, ich bin sehr happy über die Möglichkeit, überhaupt Miete zahlen zu können und so weiter. Und es ist an sich schon echt auch komisch, dass man sowas so sagt, weil eigentlich ist das, was wir machen, Musik, Kultur, das ist so wichtig, das müsste eigentlich doch möglich sein, davon einfacher zu leben. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gegen das angekämpft habe, dass mir Leute gesagt haben, es ist ehrlich gesagt unmöglich, von sowas zu leben. Und ich würde mir wünschen für zukünftige Generationen, dass man den Weg etwas erleichtern kann und ihnen leichter sagen kann, du, das ist möglich, in dieser Branche Geld zu verdienen, denn diese Branche ist für uns alle total wichtig. Musik ist eines der schönsten Dinge, die wir als Menschen erfunden haben. Und es ist so wertvoll und so wichtig, dass man da auch einfach eine bessere Struktur aufbauen muss, dass alle, die in diesem System arbeiten, auch gut und gerecht davon leben können.
Ja, also stimme ich hundertprozentig zu. Also wobei ich da auch die Grenze nicht ganz so krass trenne zwischen, was ist ein gutes Auskommen für einen Musiker, sondern da schaue ich halt auch eher drauf, was ist ein gutes Auskommen für einen Menschen. So. Also ich glaube, in Irland war es jetzt gewesen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für MusikerInnen oder MusikerInnen erschaffen wurde und gestartet wurde, finde ich erstmal per se eine ganz tolle Sache. Aber dann denke ich mir so, hey, was ist denn mit dem Reetdach-Dachdecker in Dublin? So, der auch handwerklich ein total tolles, altehrwürdiges Handwerk verfolgt. Und warum kriegt er dann nicht dieses Grundeinkommen auch? Das ist auch eine schützenswerte Funktion, die er gesamtgesellschaftlich erfüllt und so weiter und so fort. Und am Ende komme ich dann drauf, dass ich denke, dass so eine Möglichkeit fast jedem Menschen auf der Welt zustehen sollte. Und deswegen will ich da gar nicht, glaube ich, so sehr Musik und Kunst so rausframen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, so auch gerade der Grundgedanke, also nicht nur dieses bedingungslose Grundeinkommen da für Kunstschaffende, sondern so grundsätzlich ist ja schon das auch einen ganz massiven Einfluss auf unsere mentale Gesundheit hat und auf das, was vielleicht der ein oder andere als Sinn des Lebens bezeichnet, ne? Also ein lebenswertes Leben zu führen. Also, und das kann man ja, das wünscht man nicht nur Musikern, das wünscht man einfach allen. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal so dieses Narrativ aufgreifen. Mario, du hattest das schon so durch die Blume mit gesagt, eben, es ist halt ein Hobby, ne? Es ist Leidenschaft statt Bezahlung. Und trotzdem ist es mir daran gelegen, wie man diesem Narrativ gut begegnen könnte, weil ich das immer so bagatellisiert oder das relativiert, den Wert, den Musik in unserem Leben hat, wenn wir einfach sagen, es ist halt ein Hobby und Leidenschaft statt Bezahlung. Wie könnte man dem angemessen begegnen?
Ich glaube, das ist vielleicht eine Frage, die nicht auf der Seite richtig zu beantworten ist, auf der Mario und ich jetzt sitzen. Also die Seite des Selbstkunstschaffenden oder damit Involvierten, sondern die vielleicht auch jede Konsumentin und jeder Konsument für sich selber stellen sollte. Also was kann ich mit dem Euro, den ich ausgebe, bewirken auf der gegenüberliegenden Seite. Und weil da letztendlich fängt der Wirtschaftskreislauf an. Wo und wie wird das Geld ausgegeben? Und unsere Aufgabe als Musikschaffende oder auch Labels ist es, Möglichkeiten aufzubauen, dass Menschen nachhaltig und grün und auf eine gute Art und Weise ihr Geld ausgeben können. Stichwort eigener Labelshop. Wenn du dort bestellst, dann kann ich zumindest für Mario und für mich bejahen, verdient kein Arschloch dran mit. Und wenn du dein Geld woanders ausgibst, dann kriegst du das gleiche Produkt, aber da klebt im schlimmsten Fall Blut dran. Und da fängt halt der Kreislauf an, wie und wo gibst du das Geld aus. Und wenn wir wirklich auch wieder ein Mindset bei den Menschen etablieren, dass auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten es wichtig ist, nicht nach dem günstigsten Preis zu gehen und nicht nach dem billigsten und vielleicht sogar auch nach kostenlosen Anbietern zu suchen, sondern da Geld auszugeben, wo Herzblut und auch Leidenschaft dahinter steckt und etwas, was ich halt auch abseits des Produkts fördern möchte, dann habe ich das als Konsument selber in der Hand.
Das hast du schön gesagt. Also da ein sehr guter Punkt. Also zum einen auf der Konsumentensicht, auf der anderen Seite hast du aber auch gleich das Spektrum geöffnet, dass sozusagen die Kunstschaffenden selbst da auch einen Handlungsspielraum haben, ne? Also sei es der eigene Webshop, sei es Tickets selbst zu vertreiben eben auch, dass da keine Mitesser mit dran sind. Also die Möglichkeiten gibt es, glaube ich, und man muss dann wahrscheinlich mutig sein, diesen Weg auch zu gehen und zu sagen, das wird auch so funktionieren.
Klar, warum kaufen Menschen bei Konzernen? Weil sie es einfach jahrelang gelernt haben oder weil die Konzerne es halt auch schlau anstellen, die diesen Weg vom Impuls, ich möchte etwas haben, bis hin zum Kauf so einfach wie möglich zu machen mit kostenlosen Overnight-Shipping und was auch immer. Da kann und will ich gar nicht mithalten. So, ich werde mich jetzt nicht, was mein Service angeht, in den Ruin treiben, nur um mit irgendeinem weltweit börsennotierten Unternehmen mithalten zu können. So, wenn man bei uns bestellt, muss man den Kauf nehmen, dass die Ware vielleicht 2 Tage länger unterwegs ist, aber dafür kriegst du sie einen Tucken günstiger als woanders und du unterstützt halt Menschen, die im besten Fall dir auf irgendeine Art und Weise sympathisch sind und wo du auch weißt, wer dahinter steckt, wer das so ist und auch, wo die Gewinne hingehen, nämlich im Fall von Mario und mir in einen Kühlschrank, der auch unsere Familien ernährt. So, und genau, das setze ich nicht bei jedem einzelnen Konsumenten da draußen voraus, so eine weite Denke, und da mache ich auch niemandem einen Vorwurf, so, wenn man einfach dann über Jahrzehnte gewohnt ist, sein gesamtes Leben auf Amazon zu kaufen, na gut, dann hast du halt vielleicht einfach dir über andere Dinge Gedanken gemacht, als über soziale Gerechtigkeit und über all diese anderen Faktoren, die da noch mit dranhängen. Danke trotzdem für den Einkauf unserer Platte dort, aber denk doch mal künftig vielleicht drüber nach, ob du an deinem Verhalten was ändern kannst. Und hey, wir wissen das alle, so, wir nehmen das heute hier am 7.1. auf, so, gute Vorsätze, so, jetzt mache ich es aber anders, so, sind jetzt ja gerade hoch im Kurs. Und das ist beim Joggen gehen genauso wie beim Einkaufsbummel, so, dass du dir viel vornimmst und wo du am Ende dann doch landest, das sind teilweise echt dann auch 2 Paar Schuhe. Und Gewohnheit ist dann wirklich echt auch ein hart zu bekämpfender Feind.
Ja, absolut. Zum Schluss würde ich gerne nochmal den Blick nach vorn richten. Wenn man alles so zusammennimmt, Projekte, Strukturen, Haltung, stellt sich, das haben wir jetzt gerade beim letzten Redebeitrag ganz klar gehört, die Frage nach Verantwortung. Und welche Verantwortung tragt ihr unter anderem als Labelinhaber über das Tagesgeschäft hinaus?
Ich habe das erste Mal festgestellt, wirklich eine Verantwortung zu tragen, ganz speziell in der Hinsicht, dass man ja mit jeder, so wie es Mirko auch gesagt hat, mit jeder Kaufentscheidung hat man ja eine gewisse Verantwortung. Wo macht man das jetzt? Zu welchem Preis kauft man wo was ein? Und was wir zum Beispiel lenken können, das sind so Sachen wie: Wo stellen wir unsere Platten her? Wie stellen wir die her? Wollen wir die nachhaltig herstellen? Müssen die alle in Plastik verschweißt sein? Muss man hier, muss man da und so weiter? Das sind so kleine Stellschrauben im Alltagsgeschäft, wo man immer wieder merkt, dass man die eigene Verantwortung nicht aus dem Blick werfen sollte, sondern dass man da wirklich auch ein Augenmerk drauf wirft. Wie produzieren wir? Wie arbeiten wir? Wo, wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, wollen wir einen nachhaltigen Weg gehen oder gibt es da vielleicht einen günstigeren Weg? Welchen wählen wir? Warum? Beispiel, ich bin bei der letzten Produktion, der heißt Kaltplatte, sind wir komplett auf recyceltes Vinyl gegangen. Bei unserer letzten bei der letzten Black Hawk Province Pressung, die ich in Auftrag gegeben habe, bin ich zu einem kleinen Presswerk in Augsburg gegangen, bin dorthin gefahren, habe die Leute kennengelernt, habe gesehen, wie die dort arbeiten und habe dort auch gemerkt, was da für Menschen dahinter stehen, die wiederum zu mir gesagt haben, so hey, vielen Dank fürs Pressen hier, wir halten dadurch unseren Laden am Laufen. Es gibt ja auch Presswerke, die mal zumachen oder wir wissen, es gibt dieses große Presswerk, wo man immer hingehen kann, wo es immer schnell geht oder wo man eine gewisse Qualität bekommt. Vergesst uns nicht, wir sind hier irgendwie 5 Leute, die davon leben und die da ihr Herzblut reinstecken und viel dran arbeiten. Und da habe ich so Verantwortung gespürt und gemerkt, okay, ich kann das selber auch lenken, auch wenn ich nur das alles, ich sage immer so, aus der Hosentasche rausmache, weil ich halt einfach beim Laptop auf der Sprinter-Rückbank sitze und dort meine Labelsachen teilweise oder meine Pressung in Auftrag gebe. Aber da kann ich eben auch entscheiden, gehe ich jetzt zu dem Großen oder vergesse ich den Kleinen nicht? Auch wenn das da mal vielleicht 50 Euro teurer ist oder wenn es mal eine Woche länger dauert oder kann ich das vielleicht in meine Arbeitsprozesse mit bedenken? Kann ich aktiv mich dazu entscheiden, jemanden zu unterstützen, den ich als unterstützenswerter wahrnehme als den Großen? Und ich weiß auch als Konsument selber, wie einfach es ist. Die größten Läden haben ja oft auch die besten Konditionen, weil sie die größte Macht haben im wirtschaftlichen System und dadurch mir bestimmte Dinge erleichtern, wie zum Beispiel, dass ich keinen Versand zahlen muss oder. Und kann ich mich aktiv dazu entscheiden, diesen Weg nicht mitzugehen, sondern zu sagen, nee, ich gehe zum Kleinen, ich zahle den Versand, ich zahle 50 Euro mehr, ich warte 2 Wochen länger, aber ich habe dann ein Produkt, wo ich weiß, in dieser Kette waren 5 Menschen, die das richtig gut gemacht haben und mit Herzblut. Und ich habe dadurch ja, ich habe jetzt Nachteile aufgezählt, sozusagen eine Woche länger zu warten oder 50 Euro mehr zu zahlen. Aber ich habe auch festgestellt, es gibt viele Vorteile, die das mit einbringen. Beispielsweise, dass dort Menschen sitzen, die wirklich mit Herzblut was machen und mir dann auch wieder sagen, hey, wollen wir denn vielleicht diese Vinylfarbe mal ausprobieren? Wollen wir vielleicht das noch ausprobieren? Wollen wir beim Packaging vielleicht noch hier drauf achten? Wollen wir vielleicht das Papier auswählen? Ich nehme jetzt dieses Beispiel Presswerk, weil ich da jetzt im letzten Jahr mehrere Erfahrungen sammeln konnte, wo ich es einfach so 1:1 gemerkt habe, wie verschiedene Presswerke arbeiten. Und also auch das kommt natürlich, ich habe da wieder einen Service gespürt, den ich vielleicht woanders vermisst habe, weil es schon zu groß ist, weil es eine zu große Maschinerie ist. Mirko hat vorhin angesprochen, die großen Streaming-Anbieter, wo man keinen Anruf sozusagen bekommt im Vergleich zu dem früheren alten kleinen Plattenladen, wo man den Anruf noch bekommen hat. So, das meine ich damit, dass man da auch, ja, dass man da einfach seine Entscheidungen fällen kann und sich aktiv entscheiden kann. So.
Und wir sind ja hier wegen dem Blind Date Sampler und da ging es ja ganz viel um Kooperationen, Zusammenarbeiten. Und was würdet ihr den anderen Akteuren raten, die kooperativer arbeiten wollen, sich aber vielleicht gerade noch etwas unsicher sind?
Probiert es einfach aus. Springt einfach einmal rein. Wenn es euch gefällt, habt ihr gewonnen. Wenn es euch nicht gefällt, habt ihr im besten Fall gar nichts verloren.
Sehr, sehr schön. Und wir haben auch ganz viel über die Musikbranche selbst heute gesprochen. Und was würdet ihr denn jetzt so zusammenfassen? Was sollte sich in der Musikbranche in den nächsten Jahren dringend ändern?
Soll ich zuerst? Mir fallen schon da ein paar Sachen ein. Und zwar, ich finde es ganz wichtig, dass Musik wieder zurück zum Kern Musik kommt, dass es ganz wichtig ist, dass man frei sein kann, Songs schreiben kann, die frei von jeglichen Trends und Algorithmen sein können und dürfen, dass man auch als junge MusikerInnen, die heranwachsen, nicht davon getrieben ist, zu sagen, mein Reel muss viral gehen, sondern mein Song muss gut sein. Ich muss was aussagen, ich muss meine Gefühle in den Song packen, wenn ich das möchte. Ich finde nichts schlimmer als MusikerInnen, die ein wahnsinnig großes Talent haben, sich aber irgendwie lenken lassen von Dingen, weil sie glauben, sie müssten einem bestimmten Ideal entsprechen. Das finde ich, es steht Kreativität oft sehr im Wege und vielleicht auch größerer Kunst, die uns allen als KonsumentInnen, die wir ja auch alle sind, dann verwehrt bleibt. Und ich finde es ganz wichtig auf Musik-Business-Ebene, dass diese großen Player wie Spotify und Co., dass wir alle als KonsumentInnen auch entscheiden können, wie groß werden die noch oder dass wir auch unsere eigene Kaufentscheidung fällen. Ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr bei Spotify abgemeldet und bin zu einem anderen Streamingdienst gegangen, dass man merkt, dort, wo die Menschen sind, die haben am meisten Macht und wir alle, wir können entscheiden, wir können dort weggehen. Wir können einen Anbieter verlassen, wenn uns bestimmte Werte dort nicht gefallen. Ich finde das wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch im kleinen Kreis unsere Entscheidungen treffen können und den Markt lenken können dadurch. Ich mache mir auch nichts vor. Es ist auch gleichzeitig so, dass jetzt mein Abo, das jetzt weggegangen ist, das wird jetzt die Welt vielleicht nicht unbedingt verändern, aber es ist für mich besser, dort wegzugehen und vielleicht schließen sich ja andere an. Und je mehr sich anschließen, desto besser ist es. Und dann verändert es eben doch was.
Absolut, ja. Mirko?
Ja, ich finde alles, was Mario jetzt zuletzt gesagt hat, finde ich super und ist auch bei uns tatsächlich im Arbeitsalltag verankert. Du hast vorhin zum Beispiel auch noch Verantwortung eines Labels angesprochen und das geht so ein bisschen in diese Frage über, die du jetzt gestellt hast. Wir haben super viele extrem junge Bands bei uns, zum Beispiel im Musikverlag, also Beratung für in GEMA-Fragen und so weiter und so fort. Da haben wir jetzt viele MusikerInnen und AutorInnen, die so 18 bis 22, 23 Jahre alt sind, die zum ersten Mal in ihrem Leben solche Entscheidungen treffen dürfen. Für die wir jetzt Räume schaffen und Möglichkeiten schaffen, andere Gedanken und andere Impulse überhaupt erstmalig zu erhalten. So, wir haben ein Format entwickelt, da treffen wir uns alle 2 Wochen. Das nennen wir Uncle M Academy. Und ist ein internes Format, bei dem wir in so einer Videocall-Form immer einen Gast einladen. Und das sind dann manchmal Firmen wie zum Beispiel ein Fairtrade-Siebdrucker. Oder das sind Menschen, die bei Viva Con Agua die Spendenkampagnen aufsetzen. Weil ich es ganz wichtig finde, dass wir jungen Menschen diese Impulse mitgeben. Dass also mehr Möglichkeiten existieren, als sich einfach in diesen Rattenschwanz der Großkonzerne einzureihen. Und das ist auch mein Wunsch für die Musikindustrie generell für die nächsten Jahre, dass es uns auf kreative Art und Weise, wie die Kakerlaken nach dem Atomkrieg immer wieder gelingt, aus unseren Löchern hervorzukommen und uns immer wieder neu zu gruppieren und eigene kleine Bindungen immer wieder aufzubauen. Nicht nur Musiker zu Musiker, sondern halt auch mit Gleichgesinnten, mit guten Klamottenmarken, die DIY und Independent geführt sind, mit guten Clubs, mit auch tollen Fans. So, es gibt halt auch viele Fans, die sich ja auch wirklich wahnsinnig Gedanken machen, die auch gerne mehr machen möchten rund um eine Band. Lasst uns gemeinschaftlich dran arbeiten, dass wir hier so Strukturen und Plattformen schaffen, wo alle miteinander an so etwas tuckern können. Finde ich ganz, ganz entscheidend wichtig. Auch wenn uns die Umstände das immer schwieriger machen und eigentlich die Konzerne uns eher Hürden aufbauen, mit Menschen direkt zu kommunizieren.
Das habt ihr beide sehr schön gesagt. Bevor wir jetzt hier wirklich zum Ende kommen, nochmal zum Blind Date Sampler. Die Vinyl ist vergriffen. Habe ich das richtig im Kopf oder kann man die noch irgendwo erwerben?
Ich glaube, wir haben bei uns im Shop aktuell noch 3 oder 5 Rückläufer. Und genau, bei Mario ist es ausverkauft. Und ja, genau. Also die ist wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, wird es vergriffen sein.
Okay, also vielleicht habt ihr Glück und findet bei Uncle M im Shop noch eine Vinyl, die ihr bestellen könnt. Ansonsten kann man den wo hören?
Bei allen guten und schlechten Streaming-Plattformen.
Hervorragend. Okay. Und die letzte Frage, die ich noch habe, ist denn eine Live-Präsentation des Samplers geplant?
Okay. Also wir hatten mal drüber geredet, aber dann sind jetzt doch 15 Bands involviert und diese 15 Bands zusammen irgendwie in eine Location zu bekommen, das ist dann schon eine Sache, die, glaube ich, unsere Motivation am Ende dann wahrscheinlich übersteigt es, oder? Ich weiß es nicht. Aber im Moment geplant ist es nicht. Wer weiß, vielleicht. Es sind schon einzelne Songs auf jeden Fall, sind schon live aufgeführt worden, das weiß ich. Aber, und was ja auch schon total schön ist. Aber ein richtiges Konzert, wo alle diese Bands zusammenkommen, haben wir nicht in Planung.
Okay, aber wenn, bräuchte das wahrscheinlich einen sehr hohen oder sehr weiten Planungshorizont. Also vielleicht in 3 bis 4 Jahren, schauen wir mal.
Da diesen Podcast ja alle Bookerinnen hören, von Summer Breeze bis FKP Scorpio, wird das mit Sicherheit ja jetzt auch dazu führen, dass wir nächstes Jahr eine eigene Festivalbühne bekommen, so eine kleine Nebenbühne und auf einem der großen Events dann einfach alle Bands zusammentrommeln. Da hätte ich Bock drauf.
Okay, dann schauen wir mal. Summer Breeze und andere Rockhards zum Beispiel. Da weiß ich, dass der ein oder andere tatsächlich hier auch mithört. Also?
Ja, Mirko, jetzt zählt's.
Jetzt. Liegt nicht mehr in meiner Hand. Sollen die Menschen mit der Schatulle anrufen.
Okay, dann in diesem Sinne, ihr Lieben, das reicht für heute. Würde ich meinen, das war Metal Minds The Pit Unplugged. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbruer. Ich bedanke mich bei Mirko Gläser vom Uncle M und bei Mario Radetzky von Warehouse Munich, dass ihr heute mit dabei wart. Ja, bis zur nächsten Folge würde ich in diesem Sinne meinen. Bleibt Metal, bleibt offen, bleibt neugierig. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.